Ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass oft viel gesagt wird, das und das müssen wir jetzt verbessern, das gehen wir an, das wird sich auch verbessern und beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin kommt es aber nicht an. Und ich glaube, wenn das Stück für Stück passiert und man merkt, es geht ja wirklich schneller, es gibt wirklich weniger Verspätung, dann kann man nach und nach dieses Vertrauensverhältnis auch wieder aufbauen.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Unterwegs in die Zukunft, dem Podcast-Spezial von DB Mobil rund um die aktuellen Probleme auf der Schiene. Mein Name ist Tayo Schumacher, ich bin euer Host und gemeinsam mit meinen Gästen, der Comedienne und Podcasterin Ariana Barbori und Berthold Huber, Vorstand Infrastruktur bei der DB, will ich über das Thema Streckenausbau und Flotte sprechen. Genauer gesagt wüsste ich gerne, wenn wir dringend Strecken sanieren müssen, damit die Züge zuverlässiger fahren, warum passiert das so wenig? Was ist eigentlich so kompliziert daran und was kommt da noch an Baustellen auf uns zu? Zum Thema neue Züge spreche ich dann noch mit dem zugeschalteten Experten der DB, Stefan Venturuzzo, Projektleiter ICE 3 Neo für den Fernverkehr. Stefan Venturuzzo ist für das Thema Flotte zuständig und soll mir erklären, warum es so lange dauert, bis die neuen Züge endlich fahren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ariana Barbori, Podcasterin, Journalistin, Unterhalterin und vor allen Dingen Bahnkundin. Wenn du in so einem Zug, in so einem Waggon drin sitzt, hast du das Gefühl, das ist so relativ modern, zeitgemäß?
Da bin ich Mensch, da kann ich sein. An sich ja, manchmal verschlimmbessert man, jetzt fange ich schon wieder mit was Negativem an, aber es gibt ja diese neuen ICE-Züge, wo alles ein bisschen, ich glaube, da sind mehr Sitze drin, aber alles ein bisschen enger, bin ich immer traurig, freue mich immer, wenn ich noch in einem alten ICE, also alt in Anführungsstrichen, weil man da mehr Platz hat, aber man findet ja immer was zu meckern. Ne?
Bei uns Berthold Huber, Vorstand, zuständig für Infrastruktur. Hier ist Podcast, hier wird knallhart geduzt. Hallo Berthold.
Hallo.
Du bist Pendler, muss man dazu sagen, wohnhaft irgendwo in Bayern. Das ist für uns Berliner natürlich Südeuropa, ja. So sieht's aus. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Strecken und auch über Züge. Es gibt den Fall, den ich sehr putzig finde, eines sozialdemokratischen Abgeordneten, der nebenbei auch noch SPD-Vorsitzender ist, Lars Klingbeil, durch dessen Wahlkreis soll eine Schnellstrecke durchgehen. Und als Bundespolitiker hier in Berlin ist er total für die Bahn, aber als Lokalpolitiker, als Bundestagsabgeordneter, der da irgendwo in Niedersachsen gewählt wird, ist er total dagegen. Berthold, du hast mit dieser Politik gelegentlich zu tun. Ist das ein Phänomen, das dir häufiger begegnet? So, boah, wir sind total für die Bahn, aber so im Detail dann doch nicht so?
Es begegnet mir leider ständig und immer häufiger. Das skurrilste Beispiel ist, dass wir, da war ich noch für den Personenverkehr verantwortlich, deswegen kann ich auch was zu den Zügen sagen, die vielleicht nicht mehr ganz so komfortabel sind wie die alten Züge. Aber das skurrilste oder Beispiel war, dass wir ein neues Werk, ein Instandhaltungswerk für Fernverkehrszüge in Nürnberg bauen wollten. Und es ging dann darum, einen richtigen Standort zu finden. Und jeder Standort wurde aus irgendeinem Grund von einer anderen Interessengruppe abgelehnt. Und zum Schluss hatten wir einen gefunden, der in einem Dreieck lag zwischen Eisenbahnstrecke und Autobahnen. Rechts und links weit und breit kein Haus, keinen Privatanwohner, den man stören konnte. Und dieses Werk sollte gebaut werden auf einem Gelände, das eingezäunt ist, weil es ein altes Munitionsfabriksgelände ist. Das ist so verseucht, dass man es einzäunen muss, damit da keiner drauf geht und irgendwie sich vergiftet oder auf eine Mine tritt oder was weiß ich. Ist wirklich so, ist kein Witz. Und wir wollten da das Werk hinbauen, aber wir dachten, das ist irgendwie nicht besonders schädlich. Und das haben wir nicht durchgesetzt bekommen. Weil ja auf diesem Munitionsgelände, weil das jetzt 70 Jahre umzäunt ist, ein sogenannter Bannwald gewachsen ist. Und dieser Bannwald so schützenswert ist, dass man dort kein. Wir haben also alles angeboten, Ersatzbäume zu pflanzen und so weiter. Wir haben uns nicht durchgesetzt. Also alle sind dafür, mehr Verkehr auf die Schiene und mehr Fernverkehr auf die Schiene. Aber wenn wir ein notwendiges Eisenbahnwerk, ein Instandhaltung, ein Reparaturwerk, das übrigens auch noch nebenbei 500 Arbeitsplätze in die Region von Nürnberg bringt, bauen wollen, scheitern wir daran, dass wir uns gegen politische Interessen oder Bürgerinteressen, die dann häufig eine relativ starke politische Lobby finden, nicht durchsetzen. Und das ist tragisch.
Ariana, lass uns gleich mal ein bisschen Generationenkritik üben. Ihr jungen Leute, ihr seid ja alle so egoistisch, ne? Ihr wollt nicht mehr richtig arbeiten, maximal noch 4-Tage-Woche, viel chillen und ne, ihr guckt, wo ihr bleibt. Ist das ein Generationenproblem? Dieses Ich ist viel wichtiger als ein Wir, was ja so eine Bahn bräuchte?
Ich finde, das wird immer relativ streng so beurteilt von außen. Also ein Generationenkonflikt scheint es tatsächlich zu sein. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren oder Jahrzehnten andere Werte so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Ich finde auch, dass unsere Gesellschaft immer sensibler wird für bestimmte Themen, ob es jetzt Feminismus ist, Gleichberechtigung, Diskriminierung, Rassismus. Mhm. Da tauchen immer mehr Themen irgendwie so auf dem Schirm der breiten Öffentlichkeit auf. Und natürlich kommen dann so Themen wie Selbstverwirklichung, was möchte ich aus meiner Zukunft machen und ich will nicht einfach nur noch 40 Stunden die Woche stumpf in ein Unternehmen gehen und danach gehe ich nach Hause und mache meine Freizeit, aber das voneinander getrennt, sondern das verschmilzt alles immer mehr. Und ich finde, da wird dann oft so mit erhobenem Zeigefinger geschimpft und gesagt, die jungen Leute, die wollen ja nur noch Spaß haben und nicht mehr arbeiten. Ich finde, es stimmt nicht, aber es ist wie so eine Umverteilung von Werten. Also es ist ein anderes Wertesystem geworden und wird dann aber von außen oft so betitelt. Ich weiß gar nicht, ob ich in diese Generation noch so richtig, ob ich da noch dazugehöre, über die so geschimpft wird, aber wahrscheinlich schon. Und es wird dann von außen so, ja, so streng bewertet und irgendwie so gelabelt.
Aber stell dir vor, du wärst eine junge Nürnbergerin und es geht jetzt um Bannwald gegen Instandhaltungswerk. Für wen würdest du demonstrieren?
Als junge Nürnbergerin?
Ja, würdest du den Bannwald, das Ökotop, was auch immer da entstanden ist, wahrscheinlich sind noch ein paar Lurche, Olme, Vögel, Schmetterlinge da, das wäre ja so eher die Position Greta, ne?
Ja.
So. Und dann kommt da diese Bahn mit so einem bösen Werk.
Aber ich weiß gar nicht, ob das so eine Generationenfrage ist, beziehungsweise da würde ich sogar eher sagen, da sind doch gerade die jungen Leute so auf dem Vormarsch und aufgeklärt, was so Engagement angeht, Aufklärung. Also wenn ich es sehe, sind es ehrlich gesagt meist die Älteren, wie du auch schon mal, glaube ich, in der letzten Folge so als Boomer bezeichnet hast, die dann irgendwie sagen, die mit ihren Zöpfen da, die nervt mich und haben das hinten auf dem Auto als Sticker irgendwie drauf und sagen, ich fahre mit Benzin, weil ich es geil finde oder so.
Nimm das, Greta.
Ja, genau. Ja, da gibt es ja diese komischen Autoaufkleber. Und die jungen, also in meiner Wahrnehmung sind es vor allem die jungen Leute, die sich der Verantwortung bewusst sind und gerade laut und aktiv werden. Deswegen, ich finde, gerade diese Generation ist es, die sich einsetzt und aufgeklärt ist und ja, was für ihre Generation und die nachfolgenden Generationen machen.
Das würde ich unbedingt teilen, aufgestanden. Ja? Ja, unbedingt. Also ich habe ja nur noch 4 Kinder, die sind nicht viel, aber doch noch ein bisschen jünger. Also diejenigen, denen man vielleicht noch eher zuschreiben würde, die wollen ja nur chillen, sondern wahnsinnig politisch. Auch engagiert.
Haben die jemals gesagt, Papa, was machst du da eigentlich bei der Bahn?
Ja, aber die würden sich für das Eisenbahnwerk entscheiden und nicht für den Bannwald, obwohl sie sehr, sag mal, ökologisch und wir würden mal so sagen, eher progressiv, also links sind. Die würden sich eher für das Werk entscheiden, weil die wieder ein Verantwortungsgefühl entwickeln aus der Sorge heraus, wirklich aus der ganz ernsten Sorge heraus, dass ja ihre Zukunft auf dem Spiel steht, wenn wir so weitermachen. Das ist das eine. Und das zweite, was ich feststelle, ist, und das kann man überall feststellen, wir sind eine relativ alte Generation. Also ich bin 60, ne? Ich bin Boomer, ja, ich bin 60 Jahre alt.
Ja, deutlich älter als ich. Ja. Ja, ich bin 59.
Ja, also, ja, mit Boomer und wir erleben, dass solche Bürgerbewegungsstrukturen relativ häufig im Durchschnitt relativ alt sind.
Stuttgart 21.
Ganz, ganz bekanntes Beispiel. Was daran liegt, dass die so ein bisschen, ich sag das mal, wir sind ja so eine Biedermeier, mittlerweile so eine Biedermeier, wir ziehen uns ins Private zurück, unser Berufsleben geht zu Ende oder ist zu Ende gegangen, wir wollen eigentlich nicht mehr gestört werden. Und wir, ich meine das genau, wie ich das sage. Und 25 Jahre Baustelle oder 20 Jahre Baustelle in Stuttgart heißt halt, ich erlebe nur noch Baustelle, das will ich nicht mehr. Wenn ich 16, 17, 18, 19, 20 bin und mir die Zukunft gehört, in Anführungsstrichen, bin ich sehr viel bereiter, auch, sag mal, Veränderungen, die mich unmittelbar betreffen, in Kauf zu nehmen, dafür, dass es hinterher anders und vielleicht besser ist. Und deswegen glaube ich, dass das eher ein demografisches Problem ist, was wir hier besichtigen, und weniger ein Problem der bequem chillenden Jugendlichen, das halt, die mag es auch geben, die gab es bei mir auch. Bei uns waren das die Popper damals, ja, da gab es auch, klar. Ja. Die haben nur an Karriere gedacht und sind mit gelben Polundern und irgendwelchen Lederkoffern durch die Gegend gelaufen.
Vespa und Lacoste.
Richtig. Ja. Ist ja nicht so, dass es das früh in unserer Generation nicht gäbe, wir tun ja immer so, sondern das ist eher, glaube ich, ein demografisches Problem. Und wir erleben das in alternden Gesellschaften relativ häufig, sind nun mal fortschrittsfeindlicher. Und wollen so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems, was wir hier besichtigen.
Das kann man wohl sagen, weil die Bahn ist ja nicht nur so eine Firma. Die Bahn ist ja letztendlich Teil dieser Gesellschaft und zwar sehr konkret. Wenn ihr Neubaustrecken plant, ja, dann führen die irgendwo lang und meistens dann auch irgendwo an bewohnten Gebieten. Wenn ihr wie jetzt sanieren wollt, müsst ihr Umgehungsstrecken, Ausweichstrecken, auch da wieder. Das heißt, die Bahn ist angewiesen auf sowas, altmodisches Wort, Solidarität einer Gesellschaft. Klar, ist jetzt ein bisschen doof, auf die Deutschen einzudreschen, aber du hast es gerade schon gesagt, da hat sich was geändert im Klima. Hast du das Gefühl, das kann man kommunikativ lösen? Also ihr habt ja jetzt diese Transparenzoffensive, mehr Bahn für alle, ihr sprecht jetzt Probleme klar an. Ist das etwas, was man den Menschen klar machen kann, dass sie der Bahn zuliebe ein bisschen von ihrem Komfort- oder Ruhebedürfnis abrücken?
Ja, das ist nicht einfach, das kommunikativ zu lösen, aber es ist, darf man nicht sagen, alternativlos. Aber ich kann mir ja keine anderen Menschen, keine andere Gesellschaft wünschen. Die ist ja nun mal da, wie sie ist. So. Also muss ich damit umgehen. Und da spielt mal Kommunikation natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, dass man an bestimmten Stellen vielleicht Rücksicht nimmt, wo man früher keine Rücksicht genommen hat. Ne, wo man gesagt hat, baue ich jetzt halt eine Strecke durch. Wir reden über die Eisenbahn. Ne? Was ist die Alternative? Ist halt die Autobahn. Ist auch nicht besser, wahrscheinlich eher schlechter.
Gar keine Bahn
ist ja, die gar Alternative. Keine Bahn. Also das Problem ist ja, dass dann alle immer alles haben wollen, aber nichts bei sich. Und das funktioniert halt nicht. Ja? Also entweder und vor allem nicht, wenn man auf ein Netz angewiesen ist, dass irgendwas funktioniert. Und die Eisenbahn in Deutschland funktioniert eben nur als Netz und nicht als, ich fahre mal eben von da nach da. Und das insofern ist das problematisch. Es geht nur auch mit Kommunikation. Es geht auch nur mit Beteiligung. Es wird nicht mehr anders gehen. Das ist so. Ich würde aber mir wünschen, dass man Formen der Bürgerbeteiligung findet und wählt, die mehr ist als Betroffenenbeteiligung. Also nicht nur diejenigen, die unmittelbar betroffen, sondern auch diejenigen, die vielleicht mittelbar betroffen und vielleicht auch profitieren. Und dann den Bürgern, die betroffen sind, die Möglichkeit gibt, wenn man sich mal entschieden hat, da will ich die Neubaustrecke hinbauen, mitzugestalten, wie sieht die eigentlich aus? Ne, das geht ja auch. Also Lärmschutzwände, wo? Gräbt man doch einen Tunnel, wo man normalerweise vielleicht keinen gegraben hätte, weil es teurer ist und so weiter und so fort. Also man versucht dann, die Ausgestaltung dessen im Dialog zu machen, aber nicht die grundsätzliche Entscheidung. Die Schweizer würden eine grundsätzliche Entscheidung, ob sie eine Neubaustrecke bauen, immer allen Schweizern stellen. Immer allen Schweizern. Niemals nur denjenigen, die an der Strecke leben, aber diejenigen, die an der Strecke leben, daran beteiligen, wie es dann ausgestaltet wird. Und ich glaube, das wäre eine mögliche Lösung. Aber es ist unendlich schwierig und kompliziert im Moment. Das will ich mal sagen. Und es ist manchmal auch wirklich, das ist wirklich dicke Bretter bohren. Ja.
Würdest du an einer Bahnstrecke wohnen wollen, Ariana?
Das kommt drauf an, wie schallschutzsicher die Fenster sind. Weil ich muss sagen, meine zum Beispiel sind sehr, sehr gut gedämmt oder was auch immer da für eine Technik drin ist. Und als wir die Wohnung besichtigt haben, hat die Maklerin das Fenster aufgemacht und da war eine Großbaustelle davor und es hat gehämmert wie sonst was. Und ich war zwischen geschockt und beeindruckt, dass man wirklich nichts gehört hat, als diese Fenster zu waren. Von daher, ich glaube, es gibt Möglichkeiten und Kompromisse.
Aber du sagst das jetzt so einfach, Bertolt, dann graben wir mal eben Tunnel. Das ist ja auch nicht trivial. Also ich meine, wenn wir uns, Stuttgart 21 ist eben gerade schon gefallen, wenn man sich das anguckt, was da in Stuttgart so los ist, das ist schon echt ein ganz schön großes Loch. Also man kann auch verstehen, dass die Leute da sagen, hui,
Da reichen gute Fenster nicht.
Ja, da ist mit Fenstern nicht getan.
Das habe ich natürlich ein bisschen lapidar gesagt. Ja. Und einfach nur, um es beispielhaft zu sagen, dass man eben zusehen muss, dass man dann im Zweifelsfall auch teurer baut, um ein, sagen wir mal, so ein Bauvorhaben auch tatsächlich in angemessener Zeit durchführen zu können. Weil auf billiges Bauen bestehen und sich dann 20 Jahre lang mit Bürgerprotesten rumschlagen, bedeutet übrigens, dass es am Ende viel teurer wird als die vordergründig viel teurere Lösung. Das ist das eine. Das zweite, so einen Tunnel durch eine Stadt durchzugraben, ist nochmal was anderes. Ne? Also das ist keine Frage. In München kann man das auch sehen. Das ist unglaublich aufwendig.
Hier in Berlin haben wir das nach der Wende auch 10, 15 Jahre lang gemacht.
Auch miterlebt. Ja. Wenn es dann mal fertig ist, will es keiner mehr missen. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch immer so erstaunlich. Also die Stuttgarter, wenn Stuttgart 21, wenn das mal fertig ist, wenn das mal fertig ist, es wird einer der schönsten Bahnhöfe der Welt. Das muss man mal sagen. Mhm. Die Menschen werden nach Stuttgart pilgern, um sich dieses Bauwerk anzusehen. Ja, es wird so sein. Waren Sie mal da? Ich zeige Ihnen mal Bilder. Es ist einer der schönsten Bahnhöfe, die es überhaupt gibt. Und für Stuttgart wird es ein riesiger Gewinn sein, wenn die Baustelle mal zu ist. Muss man mal umgekehrt vorstellen. Sag ich mal vor, schlägt Ihnen einer vor, Bahn ist irgendwie unter der Erde, schlägt Ihnen einer vor, jetzt schlagen wir mal eine 2 Kilometer breite Schneise durch die Stadt, füllen die mit Schotter auf, legen Schienen rein und sagen dann, das ist sozusagen der Weisheit. Der hat sie nicht mehr alle. Es gibt einen Verschönerungsverein in Stuttgart, der ist im 19. Jahrhundert entstanden. Wissen Sie, was die Ursache für dessen Gründung war? Dass die Stadt durch die Eisenbahn in 2 Teile zerschnitten worden sind. Das wollten die nicht, das wollten die verhindern. So.
Also wie so ein Fluss praktisch.
Viel schlimmer, viel breiter. Und das ist ja ein Kopfbahnhof. Das heißt, die fahren ja nicht einfach gerade rein und gerade raus, sondern das ist ja eine Gleisharfe. Ne? Das wird ja unheimlich breit, weil die Züge in alle Richtungen fahren müssen. Das nimmt unglaublich viel Fläche in einer Stadt, die in einer Kessellage liegt, wo sie überhaupt keinen Platz mehr haben, irgendwo hinzubauen. Das heißt, wenn dieser Bahnhof mal fertig ist, und ihnen einer sagt, komm, wir machen es wieder, wie es früher war, ja, dann würden die dann sagen, hey, du weißt, was ist das, völlig verrückt. Ja? Also insofern, das stellen wir überall fest. Wenn es dann mal fertig ist, will es keiner mehr missen, aber bis es fertig ist, gibt es wahnsinnig große Proteste. Mal unabhängig davon, wie verkehrlich sinnvoll das jetzt ist, Stuttgart 21, ich will jetzt hier gar nicht die ganze fachliche Diskussion aufrollen, aber das ist schon bemerkenswert. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass auch die Stuttgarter irgendwann ihren Frieden schließen mit dem Bahnhof.
Ariana, ich würde dich gerne einladen. Wenn dieser Bahnhof fertig ist, fahren wir ein Wochenende, fahren wir mal mit so einem günstigen Ticket nach Stuttgart.
Ich lade euch ein.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht lädt die Bahn uns ja ein.
Ich lade euch ein, jetzt hier.
Ich als Journalist kann das nicht, aber okay,
als Privatperson. Ich lade euch ein oder wir machen das so, dass das compliant ist und so. Ja. Ich lade euch ein, da mal hinzukommen und euch das anzugucken, auch gerne jetzt irgendwann mal, weil das auch im Bau wirklich faszinierend ist und weil man mal sieht, was da eigentlich geleistet wird, wie komplex das ist, so ein Bauwerk zu erstellen, ne? Und so eine Stadt zu untertunneln. Ja?
Früher fuhren wir in den Louvre, heute zu Stuttgart 21.
Ja. Ich muss auch sagen, ich bin ja hier für die gute Laune zuständig und ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und meine Kindheitserinnerung in Berlin, Hauptbahnhof ist Zoologischer Garten.
Ja.
Dann hieß irgendwann, ja, jetzt gibt es einen neuen Hauptbahnhof und wieder hier Bau und alles scheiße. Ich finde unseren Berliner Hauptbahnhof wirklich fantastisch und manchmal, wenn ich am Zoologischen Garten bin, das geht nicht in meinen Kopf rein, wie das mal unser Hauptbahnhof gewesen sein soll, weil es mir vorkommt wie eine kleine S-Bahn-Station und ich finde den, also aus ästhetischen Gründen kann man sich drüber streiten, ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, sieht aus wie eine Zeppelin-Halle oder so, aber nee, ich finde wirklich, ich habe immer, wenn ich reingehe, auch, finde ich als auch wichtig, ein modernes Lebensgefühl und...
Ja, wobei der Architekt, glaube ich, immer noch, obwohl ist er inzwischen verstorben, glaube ich, ne, Meinhard Gerkan, der hat sich doch fürchterlich aufgeregt, dass seine Säulen, die nach oben hin sich so ausbreiten sollten aus irgendwelchen Spargründen.
Ja, ich glaube, der war... Nee, das war was anderes. Also diese Säulen, diese Kelche. Die sogenannten Kelche, die sind in Stuttgart. Die sind in Stuttgart.
Aber ich glaube, in Berlin gab es auch irgendwie...
Ja, aber da gab es was anderes. Ich kann es genau erklären.
Soziale Gerechtigkeit.
Ja, pass auf. In Stuttgart ist Folgendes. Da gibt es das Bahnhofsdach. Das sollte ursprünglich 20 Meter länger sein. Wenn man oben auf Gleis 13, 14 steht und nach Köln fahren will und man fährt in der ersten Klasse und die ist vorne, steht man immer im Regen, weil das Dach nicht mehr da ist.
Genau.
Das Dach ist zu kurz. das Dach haben wir eingespart.
Gerhard Schröder hat nämlich gesagt,
dieses Dach haben wir eingespart. Und dieses Dach gab es übrigens noch lange Zeit. Das ist irgendwo zerlegt, an irgendwelchen Kellern gelegen. Aber mittlerweile ist es weg. Ach. Und ich muss wirklich sagen, also ich darf das ja sagen, ich bin ja nichts. Aber der Bahnhof wäre wirklich schöner, wenn das Dach.
Wenn man sieht,
ne? Wenn man von oben guckt, das ist wie so ein Stummel, wie abgeschnitten, sieht aus wie abgeschnitten. Es wäre wirklich schöner, wenn das Dach nach vorne gezogen wäre. Und so mancher Kunde würde sich freuen, weil er nicht im Regen steht.
Ja, und damals Kanzler Schröder, alter Sozialdemokrat, hat gesagt, ja, soziale Gerechtigkeit, wenn die in der ersten Klasse nass werden.
Ja, so da komme ich wieder und sage, die Wagenreihung wird so oft getauscht, die Chancen sind gut, dass man die Hälfte der Zeit doch im Trockenen steht.
Und wenn man in der ersten Klasse fährt, dann müssen die anderen sozusagen im Regen stehen.
Also Wagenreihung. Ariane. Ja. Ist eine eigene Folge. Ist eine eigene Folge.
Es ist auch, habe ich das Gefühl, mittlerweile nicht ein Insider, sondern ein Running Gag.
Absolut.
Die Wagenreihung ist also heute anders.
Ja, darf ich fragen, bist du Team Erste Klasse oder Team Zweite Klasse?
Ich muss tatsächlich sagen, ich bin Team Erste Klasse. Liegt aber auch daran, ich habe eine Bahncard und meistens wird meine Bahnfahrt ja von Arbeitgebern, weil ich selbstständig bin, bezahlt. Und wenn man denen dann sagt, ich habe eine Bahncard, dann sind die auch, ja, Erste Klasse machen wir. Von daher, ja.
Und gibt es so Lieblings, also es gibt ja verschiedene Wagentypen, Waggons. Hast du einen Lieblingswaggon?
Ja, also was heißt Waggon? Aber ich kann auch die Zugbezeichnung nicht, aber es sind halt eben nicht die neueste Generation IC, das hatten wir ja schon. Ich weiß, das Lichtsystem ist wirklich fantastisch, da hat man das Gefühl, man sitzt in einem Star Wars Film. Finde ich wirklich gut, Ambilights mit verschiedenen Farben, toll, toll, toll. Aber mir hat es mal jemand erklärt, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe, mehr Sitzplätze und dadurch sind die Plätze halt, also die Sitze ein bisschen schmaler oder es gibt weniger Platz im Fußraum und das merkt man halt. Die Alten fühlen sich noch so an, als würde man in so einer Chefredaktion von einer alten Zeitung auf einem Ledersessel irgendwie sitzen, den man auch schön drehen kann und die Neuen sind dann eher, die Lehne lässt sich nicht so weit zurückklappen, ist ein bisschen hart, bisschen klein alles.
Ryanisierung der Deutschen Bahn.
Ja. Also da kann ich einiges zu beitragen, weil ich war ja mal für den Personenverkehr, auch für den Fernverkehr verantwortlich und wir haben damals den berühmten ICE 4, das ist der neueste, von dem du sprichst. Den habe ich noch nicht mehr entschieden, habe ich geerbt sozusagen. Haben wir den Zug gesehen mit meinem Kollegen zusammen und der ist tatsächlich so gebaut worden, wie du ihn beschreibst, der sollte möglichst günstig sein und sollte auf möglichst, und deswegen sind die Wagenkästen sehr lang, ne? Also die sind sehr lang und man hat versucht, in einem Wagenkasten möglichst viele Sitzplätze unterzubringen und dann wird er ja auch so schmal, ne? Man hat ja so das Gefühl, das ist alles so eng und so wahnsinnig schmal. Dann haben wir uns den angeguckt und haben gesagt, jetzt müssen wir mal ein Mockup bauen, also ein Modell, um mal zu gucken, wie ist das so. Und dann hat man wahnsinnig viele Dinge festgestellt. Der war früher noch viel enger, da waren noch viel mehr Stühle drin. Heute haben wir so Gepäckablagen zwischendurch. Mhm. Ne? Mhm. So, warum haben wir die? Die haben wir nicht nur, dass man Gepäck ablegen kann, sondern weil das Ding so schmal ist, muss ja irgendwo, müssen die Menschen ja aneinander vorbeigehen können, ne? wenn sie durch den Zug gehen. Das sind so Begegnungsbahnhöfe im Wagen, ne? Wo man aneinander vorbeikommt. Weil Folgendes passiert ja in so einem schmalen Zug, da machen sich die wenigsten Leute ja klar. Ein- und Aussteigen in so einen Zug kann sehr viel länger oder sehr viel kürzer dauern. Wenn in Frankfurt Hauptbahnhof in so einen Zug einsteigen, dann kann es sein, dass es so lange dauert, dass man Verspätung hat. Fahrgastwechselzeiten nennen wir das. Je enger ein Zug, je schwieriger die Leute aneinander vorbeigehen können, desto länger dauert es verdammt nochmal, bis die Leute in den Zug eingestiegen sind. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen den nochmal komplett neu konstruieren, um ihn nicht ganz so eng werden zu lassen. Erstens, dass die Fahrgastwechselzeiten kürzer werden und dass man nicht das Gefühl hat, man sitzt in so einer Hasenkiste. Ja, so. Das haben wir dann gemacht, haben nochmal damals 800 Millionen Euro in die Hand genommen, zusätzlich, um diesen Zug etwas aufzulockern. Aber er ist so ein Lastenesel, ne? Also viele Leute relativ, sag mal, auf relativ begrenztem Raum, aber der Lieblingszug der meisten ist der ICE 1, der allerälteste. Der hat nämlich kürzere Wägen, man hat das Platzgefühl und so weiter und so fort. Die neuen Züge, die wir bauen, die bauen wir wieder so.
Ah, echt?
Ja.
Also und dazu haben
machen
wir
so,
einen,
ja, ja. Die ganz, neuen, die ganz neuen machen wir wieder ganz ähnlich toll. Wie die alten. Also viel ähnlicher, natürlich moderner und so, aber das Raumgefühl wird wieder so wie viel, viel ähnlicher wie in dem ICE.
Und der Gang aber dann auch breiter?
Ja, okay.
Vorstand Berthold Huber kämpft wirklich um jede Kundin hier im Podcast.
Dabei mache ich ja gar keinen Fernverkehr mehr, aber.
Wir sprechen dazu mit einem Experten. Ich freue mich, dass wir Stefan Ventoro Rozzo am Telefon haben. Er ist Projektleiter ICE 3 Neo im DB Fernverkehr. War das richtig, Stefan?
Sehr richtig, ja. Danke.
Wir haben gerade schon ein bisschen über die Flotte gesprochen und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Stefan Venturuzzo, der kennt den ICE 3 Neo so gut wie niemand anders. Was bringt uns dieses Wunderwerk der Technik denn so als Reisende?
Ich kenne ihn sehr gut. Ich bin Projektleiter für den ICE 3 Neo, für den Fernverkehr, wie Sie richtig gesagt haben. Und er bringt uns deutlich schneller neue Hochgeschwindigkeitszüge auf die Schiene, weil wir auf eine bewährte Plattform setzen und für die Fahrgäste aber sehr viel nach vorne neu weiterentwickelte Komfortmerkmale einbringen. Und das in einer Rekordzeit von 3 Jahren. Deswegen bringen wir den Haupteffekt, den wir bringen, ist sehr schnell neue Sitzplätze mit Komfortorientierung nach vorne für den Fahrgast.
Also für einen Laien wie mich, das heißt alte Plattform heißt, ICE 3 ist bekannt. Und jetzt nutzen wir quasi diese Plattform und versuchen da was ganz was Neues drauf zu bauen. Aber so richtig viel Spielraum hat man ja nicht, ne? Also es gibt ja sehr viel äußere Zwänge, wie viel Plätze, wie breit, Abstände und so weiter. Was kann man denn da überhaupt noch machen? Was ist es da möglich, was Innovatives unterzubringen?
Ja, es ist auch möglich, etwas Innovatives unterzubringen. Wie gesagt, die grundsätzliche Herausforderung war relativ schnell, neue Züge mit wirklich guten Merkmalen herzubringen. Damit setzt man auf eine bestehende Plattform von Herstellern am Markt. Gut, einer gewinnt am Schluss bei der Ausschreibung. Und dann galt es darum, in sehr schneller Zeit festzulegen, was können wir an dieser Plattform draufsetzen. Da haben Sie vollkommen recht. Und da gibt es aber viele Merkmale, wo uns deutlich einen Schritt nach vorne bringen. Unter anderem einen völlig neu integrierten Hublift. Das schafft auf dem natürlich immer noch nicht niveaugleichen Einstieg des Fahrzeugs selbst, aber einen deutlichen Komfortfortschritt für die Rollstuhlfahrer anzubieten, indem es wirklich einen fahrzeuggebundenen, fest an einer Tür vorhandenen, je Seite, Hublift gibt, der den Zugang deutlich erleichtert und eigentlich unabhängig macht. Ne? Es braucht nur einen Knopf zu bedienen zum Raus- und Reinfahren und dann ist dieser Fahrgast mit dem Rollstuhl genauso an Bord wie alle anderen. Also insofern einen deutlichen Weiterentwicklungsschritt, obwohl wir die Türausschnitte natürlich nicht verändern konnten in dieser Zeit. Ne? Konstruktiv von der Plattform, das ist eine Wahnsinnsaufgabe, konstruktiv anzupassen. Das könnte man in einer Zeit von 2 Jahren, wo man da hat, ja Engineering umzusetzen und dann wirklich fertigen zu können, nicht umsetzen, einen komplett neuen Wagenkasten.
Das heißt, der Komfortgewinn besteht jetzt darin, dass auf dem Bahnsteig nicht mehr dieses mobile Kränchen, dieser Hubwagen oder wie immer man das nennt, da hin und her fährt. Und manchmal sucht er ja auch noch nach der richtigen Tür. Das ist, das fällt jetzt weg.
Das fällt weg, weil wir jetzt unseren Hublift direkt immer dabei haben und er funktioniert, er ist auch robust ausgeführt, sodass wir hier eine ganz andere Performance an den Tag legen mit diesem Zug neu wie bisher.
Als Betroffener habe ich noch eine mehr oder weniger heitere Geschichte. Ich glaube, es ist der ICE 4, der dann doch einen relativ schmalen Gang hat. Und es kommt da immer wieder, zu Loriot-verdächtigen Szenen, wenn Leute von Nord nach Süd mit einem Riesenkoffer und die anderen von Süd nach Nord wollen, dann kommt es einfach zu so einem Geknubbel in der Mitte. Man versucht, sich da irgendwie auszuweichen oder so. Als Laie würde ich mir denken, darüber macht man sich vorher Gedanken, also bevor man so einen Wagen baut. Was ist da schiefgegangen? Oder waren die alle nur mit Handgepäck unterwegs?
In der Tat macht man sich die Gedanken vorher. Zu der Zeit, als die ICE 4 entstand, hatten wir einen ganz großen Aufholbedarf, Fahrzeuge, Sitzplätze an den Markt zu bringen, die eine große Kapazität haben, um unsere Netzausbau, Deutschlandtakt überhaupt auf die Schiene zu bringen. Und nochmal, der Fokus war enorm darauf ausgerichtet, viele Sitzplätze in ein Fahrzeug zu bekommen. Und dieses Modell, langer Wagenkasten, weniger Drehgestelle, weniger Wagenübergänge, bedeutet, dass man sehr viel mehr Platz für Fahrgäste hat, aber dann natürlich in einer engeren Röhre. Und das ist natürlich auch von dem Gerüst, wenn man durchschaut, sind dann auch viele Menschen in einem Wagen, natürlich. Ne? Und dieser Effekt ist aber für diesen bis zu 250, wir haben ja sogar noch ein bisschen jetzt nachgebessert, dass er auch schneller fahren kann, aber innerdeutsch mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr bis 250 war das damals der Ansatz, sehr viel Menschen sehr schnell auf der Schiene mehr befördern zu können, also den Zuwachs entgegen dem Zuwachs zu arbeiten und aufnehmen zu können. Und das war der Fokus für den ICE4. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Fokus mit dem ICE3 Neo, dass wir deutlich die Schnellfahrstrecken auch nutzen, also unseren Anteil, dieses bestehende Streckennetz, wo man ja auch nicht übermorgen erweitern kann, besser zu nutzen, indem wir auch wieder 300 fahren in großen Anteilen, wo es überall geht, so schnell wie möglich. Und damit eigentlich die Hochgeschwindigkeitsflotte ein Stück weit auch nutzen. Das ist unser Anteil, der Fernverkehranteil, was wir tun können, um auf der Infrastruktur das möglichst Maximale für die Fahrgäste von der Ressource her umzusetzen.
Die Bahn redet ja von, Zitat, einer neuen Designsprache des Fernverkehrs. Klingt erstmal super. Meine Ansprüche sind ein bisschen geringer. Ich möchte einfach nur pünktlich und bequem von A nach B. Was ist denn diese neue Designsprache? Haben Sie da jetzt ein paar Farben, die die Leute ein bisschen beruhigen, oder?
Nein, also nicht nur Farben, wo die Leute beruhigen, aber wir haben eine neue Designsprache insofern, dass es sehr viel wertiger anmutet, sowohl auch die zweite Klasse aufgewertet ist, auch nochmal mit ein paar Features für die Fahrgäste, die wir nur in der ersten bisher hatten, bauen wir jetzt auch in die zweite Klasse ein. Und das größte Kompliment, wo wir jetzt in letzter Zeit erhalten haben von Fahrgästen, war tatsächlich, dass sie sich irritiert fühlten, ob sie jetzt überhaupt in der zweiten Klasse sitzen. Also diese Wertigkeit nach oben zu bringen, auch in die nächsten Zeitabschnitte zu führen, ist uns gelungen. Und es war uns auch wichtig, hier wieder eine neue Generation. So schaut ein ICE der Zukunft jetzt auch aus und hat auch folgende Komfortmerkmale grundsätzlich als Serienausstattung mit an Bord. Und da ist sehr viel mehr Privatsphäre, sehr viel mehr Abtrennung auch zwischen den Sitzen. Man kann nicht mehr alles über den Rechner hinweg durchschauen, die Menschen beobachten. Das heißt, hier ist wirklich auch sein eigener Bereich viel stärker ausgeprägt. Und das ist natürlich auch andere Farbe, andere Töne und auch andere Verarbeitung von Sitze, also weg von Leder hin zu Flachgewebe und Stoff, mit Wollanteilen hochwertig umgesetzt, aber eben auch dem Zeitgeist entsprechend weg von Leder und berücksichtigen, was halt die nächste Generation eines Fahrzeugs, wie wir es uns vorstellen, darstellt.
Weg von Leder bedeutet also dem Trend hin zum Veganen zu entsprechen?
Ein Stück weit, ja. Mhm. Genau. Da, wo es auch geht und sinnvoll geht, auf jeden Fall auch tun. Ne? Es gibt Bereiche, wo das nicht einfach so umsetzbar ist, aber wo es geht, wollen wir das tun. Genauso auch mit der Klimaanlagentechnik, dass wir auf klimaneutrale Kältemittel umswitchen. Das ist alles das Thema, was wir nach vorne weiterentwickelt haben auch.
Also wenn sich jetzt die Passagiere der zweiten Klasse positiv darüber äußern, dass die zweite Klasse so aufgewertet ist, frage ich mich natürlich als statusbewusster erster Klasse Passagier, ja pf, warum soll ich denn da noch ein erster Klasse Ticket kaufen, gehe ich doch gleich in die zweite. Was haben Sie denn da bei uns vorne, da bei Platin und Premium noch zu bieten?
Also wir haben schon noch ein paar Sachen, die uns unterscheiden. Es gibt etwas mehr Platz nach wie vor in der ersten Klasse natürlich, ne? Auch in der Seite und vom Sitzabstand her ist mehr Platz und es gibt ein paar Features auch nochmal mehr, Bedienung am Platz vom Service her, durchaus auch ein paar Dinge, wo stärker ausgeprägt ausgeführt sind auf die erste Klasse vom Abstand her. Also wir haben durchaus noch Merkmale, die die ersten Klasse von dem zweiten Klasse Standard abhebt, auch was Internet und WLAN und Volumen angeht, was wir da anbieten, ist auch nochmal ein Unterschied, wenn Sie in der ersten Klasse sitzen.
Ja, da ist auch noch ein bisschen Luft. Sagen Sie, der ICE 3 Neo ist ja jetzt so ein bisschen die Wunderwaffe für die Zukunft. Wann können wir denn damit rechnen, dass wir alle ICE 3 Neo fahren?
Sie meinen, wann alle fahren, wann alle im Einsatz sind?
Ja, so wann kann ich denn da mal ein? Also schön, dass es den gibt, aber ich würde ja auch gerne mal drin fahren. Vielleicht haben Sie ja nur einen immer hin und her fahren, so als Showzug, und die anderen brauchen aber noch 10 Jahre.
Nein, also wir haben, was uns gelungen ist, und das ist aus meiner Sicht einmalig von der Beschaffung von ICEs, wir haben innerhalb 3 Jahren die Züge zum Fahren gebracht. Wir fahren seit einem Jahr mit einer Flotte im Moment. Wir haben letzte Woche den 14. Zug abgenommen. Also das heißt, 14 Züge sind schon im Einsatz. Mhm. Wir haben das Projekt Ende 2019 gestartet, 2020 in der Mitte unterschrieben, den Vertrag mit dem Hersteller. Das war seinerzeit dann eben Siemens, der den Auftrag bekam. Und seit Mitte 2020 sind wir auf dem Weg, Züge zu fertigen, abzunehmen, und haben im letzten Jahr, wie gesagt, jetzt mit Stand heute 14 Züge abgenommen. Es waren insgesamt 90 Züge. Wir haben nämlich nochmal nachgelegt mit einem dritten Abruf, nochmal 17 Züge obendrauf, sodass wir insgesamt jetzt auf 90 Züge kommen. Und der Zulauf der Züge wird bis 28 erfolgen. Auch nochmal beschleunigt, war ursprünglich einen Zeithorizont bis 2030, aber wir sind momentan voll auf Kurs, auch nicht oft in einem Fahrzeugbeschaffungsprojekt. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch bis 2028 alle Züge zum Fahren bekommen.
Mal eine laienhafte Frage, wenn die Züge alle modernisiert sind, sind sie dann auch pünktlicher?
Wenn die Züge alle modernisiert sind, sind sie grundsätzlich insofern zuverlässiger und damit auch pünktlicher, weil die Technik und die Instandhaltung auch für neue Züge sowieso etwas besser und einfacher wieder sind, fortschrittlicher. Und wenn wir redesignte Züge haben, dann ist das an der Technik auch ein Stück weit eine Verbesserung nochmal, weil wir ja die relevanten Punkte dann auch berücksichtigt. Und für neue Züge ist es einfach so, wie ich sagen ja, die Flottenerneuerung, wo wir vor uns haben und wo wir jetzt mit Hochdruck betreiben, führt zu einer deutlichen Verjüngung der Flotte und damit auch zu mehr Zuverlässigkeit, weil erstens neue Technik, zweitens wieder verbesserte Technik bedeutet vom Fahrzeug her immer eine deutliche verbesserte Zuverlässigkeit, wo der Fahrgast und wir auch profitieren, indem Züge weniger ausfallen oder Störungen haben werden. Also auch Einschränkungen für Fahrgäste, nicht nur Ausfälle. Ne?
Lieber Stefan Venturuzzo, zum Schluss noch eine Frage aus wirklich ganz eigenem Interesse. Gelegentlich, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, heißt es, dass das Bordbistro gerade mal entweder geschlossen ist oder keinen Strom hat oder kein Wasser oder keine Kühlung oder sowas. Fällt das zufälligerweise auch in Ihren Zuständigkeitsbereich?
Über den Zug auf jeden Fall. Wir haben auch bei dem Zug noch Themen, wo wir in dem Bereich des Bordbistros dran sind, noch Optimierungen zu finden. Es ist eine Herausforderung, natürlich so ein fahrendes Bordbistro zu haben, auch mit verschiedenen Wasserqualitäten im Land umzugehen, wenn Sie einen Kaffee machen, dann verschiedene Dinge zu tun. Aber es muss halt auf engem Raum einige Maschinen untergebracht werden. Das Bordpersonal muss da relativ schnell dann auch Dinge ausschenken können, anbieten können. Und Kühlanlagen sind auch im engen Raum untergebracht, um die Leistungen zu realisieren, ist es halt auch ein hoher Anspruch, dass die Kühlaggregate gut funktionieren. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, diese Geräte so gut zu machen, dass wir hier mehr Standfestigkeit haben. Da sind wir aber auch dran, in die Zukunft auf die neuen Flotten gerichtet, Verbesserungen zu realisieren, dass die Verfügbarkeiten der Geräte besser werden. In der Tat ist es so, dass wir hier jetzt auch bei uns sehen, dass noch ein Potenzial da ist, Optimierungen umzusetzen und Verbesserungen für die Standfähigkeit zu erlangen. Damit würden wir dann auch den Punkt verbessern, dass die Bordpersonale eigentlich immer die Produkte anbieten können, und zwar alle, die wir eigentlich an Bord haben. Das ist die Herausforderung.
Also ich nehme mit, es wird alles besser, aber es passiert nicht gleich morgen. Mal eine laienhafte Frage, wenn ein Riesenladen wie Siemens jetzt mal einmal so einen Zug gebaut hat, so einen ICE 3 Neo, dann wissen die doch, wie es geht. Dann kann man das doch vielleicht auch ein bisschen schneller machen. Warum dauert das immer so lange?
Also wir beweisen ja gerade, dass es schneller geht mit einer bewährten Plattform und mit
ich würde jetzt sagen, mal noch schneller als bis 2028. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich da noch lebe.
Nein, aber naja, noch schneller. Wir sind jetzt gerade in der Lage, ab nächsten Jahr dann 12 Züge von dieser Flotte pro Jahr, und ab übernächsten Jahr werden wir 17 Züge pro Jahr Zugang haben. Also das heißt, jeden Monat mehr als einen Zug, eineinhalb Züge im Monat. Das ist schon eine Taktung. Wir reden ja hier nicht von einer Serienfertigung wie bei Autos. Es ist ähnlich wie bei Flugzeugen oder Hubschraubern in der Taktung, sodass sie sagen, sie haben hier schon noch zwar eine automatisierte Fertigung, aber eben nicht eine, die so wie die Autos das Brezelbacken rausschmeißt. Und natürlich haben wir hier Potenzial genutzt nach vorne, was geht. Wir sind aber mittlerweile, auch die Fertigungskapazitäten von Herstellern sind, was das angeht, natürlich auch ausgereizt, wenn die Aufträge gerade oder die Auftragsbücher voll sind. Wir haben hier versucht, mit dem, was uns Siemens anbieten kann an Fertigungskapazität und letztlich auch leistbar ist bei so einer Zugfertigung, das Maximale zu holen, und sind jetzt im Moment eben mit diesen Zahlen, was ich gesagt habe, bis 28 mit 90 Züge durch. Wenn Sie denken, von 2022 Ende bis 2028 haben wir 90 Züge. Das ist schon eine neue Leistung.
Also Sie sind begeistert, Sie sind der Maschinenbauer, Sie sind der Experte, Sie sind begeistert von dem Tempo, dann bin ich das jetzt einfach auch. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan Venturuzzo, Sie sind zuständig für den ICE 3 Neo im DB Fernverkehr und ich weiß nicht, was wünscht man sich? Allzeit einen guten Waggon.
Allzeit gute Fahrt und vor allem pünktliche, funktionierende Züge.
Ja, jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Wir hören uns. Vielen Dank, Herr Venturuzzo.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
So, Ariana, hilf mir, ob ich alles verstanden habe. Also die Flotte wird jetzt so nach und nach saniert. Du bekommst dann deinen Lieblings-Ambient-Disco-Wagen. aber dann brauchen wir immer noch die Strecken. Bislang hat uns Berthold erklärt, Stückwerk, hier mal eine Weiche, da mal eine Schwelle und jetzt en bloc. Das klingt ganz toll, aber das bedeutet doch für dich und mich in der Zukunft, da sind Strecken gesperrt.
Ja.
Wie fühlt sich das an, würde Markus Lanz jetzt fragen.
Wie fühlt sich das an? Ja, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ich finde, oft arbeitet man sich da gar nicht rein. Man ist frustriert, irgendwas klappt nicht bei der Bahn, man ärgert sich, aber man liest jetzt wenig Artikel oder informiert sich, was ist eigentlich das Problem. Wenn man das aber macht, dann stößt man sehr oft, finde ich, auf den Punkt, dass das in anderen Ländern, ich mag es eigentlich immer nicht, wenn man diese andere Länderkeule rausholt, aber dass in anderen Ländern viel bei laufendem Betrieb saniert wird, irgendwie unter dem rollenden Rad oder so, da gibt es so einen Begriff. Und dass das Problem bei uns in Deutschland oft ist, dass die komplette Strecke dafür dicht gemacht wird und das quasi auf die Fahrgäste abgewälzt wird, beziehungsweise die große Einschränkungen haben. Das ist natürlich dann ein Punkt, wenn man diese Artikel liest oder sich damit beschäftigt, wenn man denkt, wieso geht das bei uns nicht? Und da gucke ich dich an, Bertolt.
Ja, weil also erstens machen wir das auch unterm rollenden Rad, aber darunter,
so heißt es, genau.
darunter leidest du im Moment besonders, weil wenn die Infrastruktur so alt ist wie bei uns und so häufig gestört, dann müssen wir so häufig unter rollendem Rad irgendwas spontan reparieren, also auch ohne, dass man das irgendwie einplanen kann, dass das zu Riesenproblemen führt, also genau zu den Problemen, die du jeden Tag erlebst.
Ganz kurz, der Laie muss da mal kurz eine Erklärung haben. Unter dem rollenden Rad heißt natürlich nicht, dass direkt unter dem rollenden Zug irgendwas passiert.
Nein, das heißt nur, während
die Züge da durchfahren, wird gleichzeitig
repariert. Sozusagen, dass man den Zugbetrieb nicht unterbricht oder ändert, sondern dass man versucht, die Pausen, die man hat, natürliche Stilllagen, natürliche Pausen hat, Reparaturen oder vorbeugende Maßnahmen, damit es erst gar nicht kaputt geht und so weiter und so fort, durchzuführen. Das machen wir selbstverständlich aus, machen wir in Zukunft auch weiter.
Ganz blöde Frage, wie groß sind denn dann diese Pausen? Also wenn da stündlich so ein ICE von Hamburg nach Berlin durchdonnert,
dann wird's ganz hast du doch eine Stunde Zeit zu arbeiten.
Naja, wenn er pünktlich ist.
Ganz schwierig übrigens, dann ist es häufig so, dass man repariert, dann muss der ICE langsam fahren. Man fährt an der Baustelle vorbei. Ja, ja. Wenn der ICE vorbeikommt, gehen die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten müssen, weg.
Da gibt es immer dieses Horn.
Gibt es das Horn, dann kommen sie wieder und reparieren weiter. So, das ist das eine. Das zweite, man versucht natürliche Pausen zu nutzen, die Nacht zum Beispiel, wenn kein Güterverkehr, in der Nacht. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, was passiert. Ne? Sie bauen nachts, so baust nachts eine Baustelle auf. Ne? Brauchst du erstmal 3 Stunden, bis die Baustelle eingeht. Dann reparierst du 3 Stunden, dann baust du sie wieder ab. Dann kommst du in der nächsten Nacht wieder und fängst wieder von vorne. Das ist wahnsinnig ineffizient. Und wenn eine Strecke einen bestimmten Zustand erreicht hat, dann ist das unter dem rollenden Rad eigentlich eine Daueroperation. Das ist fürchterlich, ne? Also das macht man. Und dann haben wir gesagt, dann ist es besser, einmal zumachen, einmal komplett neu machen. Und dann kann ich, aber dann viel geplanter, das Ding unter rollendem Rad weiter pflegen. Ne? Da kann ich dann hingehen und sagen, okay, da muss ich mal zwischendurch die Weiche schmieren oder ich muss die Schiene schleifen oder so. Das kann ich dann machen. Das machen wir dann auch so. Diejenigen, die uns immer als Vorbild vorgehalten werden, wo das unter dem rollenden Rad, die Schweizer zum Beispiel, haben halt den Riesenvorteil, dass sie etwa viermal so viel in die Erneuerung ihrer Eisenbahninfrastruktur investieren wie wir. Das heißt, die Eisenbahninfrastruktur durchschnittlich in einem viel besseren Zustand ist und deswegen unter rollendem Rad das Ding so pflegen kann, dass der Kunde es fast nicht merkt. Und das ist bei uns nicht mehr möglich, weil die Infrastruktur einfach zu kaputt ist. Wir müssen jetzt mal operieren, damit es wieder funktioniert.
So, und da kommt jetzt die nächste laienhafte Frage. Da ist jetzt halt so eine Schnellstrecke. Und dann sperrt ihr die komplett. Mhm. Und wir kennen das ja von den Autobahnen, Brücken oder sowas. Dann geht auf einmal der ganze Verkehr irgendwie unten durchs Tal, über die Dörfer. Mhm. Gibt es Ausweichstrecken oder müsst ihr die dann mal eben schnell verlegen? Mal eben schnell, ne?
Ja, mal eben schnell.
Bei der Bahn.
Ja, mal eben schnell verlegen ist nicht einfach. Es gibt Ausweichstrecken, also man kann bei den meisten großen Hauptstrecken gibt es Möglichkeiten, drumherum zu fahren, also auszuweichen. Das ist natürlich mal besser und mal schlechter. Das ist nicht überall gleich gut. Aber auf der Strecke selber natürlich, die gesperrt ist, also der ganze Nahverkehr, dem hilft es ja nicht, wenn er umgeleitet wird, weil die Menschen wollen ja in den Ort, der an der Strecke ist und nicht irgendeinen, der irgendwie außerhalb liegt. Fernverkehr kann ich drumherum fahren. Güterverkehr kann ich drumherum fahren. Nahverkehr geht nicht. Das heißt, sperren heißt komplett Schienenersatzverkehr, also Busse ersetzen den Nahverkehr. Das geht nicht anders. Insofern ist eine Mischung aus beidem. Sperren und alternative Möglichkeiten anbieten, sich von A nach B zu bewegen und drumherum fahren. Aber natürlich kann man weniger Eisenbahn fahren in der Zeit, als man fahren könnte, wenn die Strecke offen wäre.
Jetzt fragen wir mal die Premium-Kundin, die ja immer in erster Klasse fährt.
Gold. Gold. Leider nicht mehr Platin, aber immerhin noch Gold.
So, was erwartest du von dem Unternehmen Bahn? Du hast Verständnis dafür, unterstelle ich jetzt mal.
Ja.
Die Strecke ist hin, die muss neu und es macht keinen Sinn unterm rollenden Rad, muss gesperrt werden. Wünschst du dir, dass die Bahn dir ganz offen sagt, sorry, die Tour dauert jetzt mal anderthalb Stunden länger? Oder denkst du, das wird eher so mit so Verspätungstricks irgendwie aufgefangen? Also wie sollte die Bahn kommunizieren, dass du so eine Streckensperrung erträgst?
Also ich glaube, mit Ehrlichkeit auf jeden Fall. Sonst hat man immer wieder dieses Gefühl von, ich gebe einen Vertrauensvorschuss und der wird missbraucht quasi. Und ich glaube, was hilft, sind wie so Verabredungen, dass man sagt, bis da und dahin gibt es diese Verbesserung und dass man dann, auch wenn man so kleine Erfolgserlebnisse hat als Kunde, Kundin, dass man sieht, okay, mir wurde jetzt versprochen, bis da und dahin ist dieses Problem gefixt und das passiert dann auch und ich merke auch eine deutliche Verbesserung. Mhm. Ich glaube, dann können Bahn und KundInnen sich wieder langsam annähern und man merkt, okay, ich spüre die ersten Verbesserungen, weil ich glaube, das ist das ganz große Problem, dass oft viel gesagt wird, das und das müssen wir jetzt verbessern, das gehen wir an, das wird sich auch verbessern und beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin kommt es aber nicht an. Und ich glaube, wenn das Stück für Stück passiert und man merkt, es geht ja wirklich schneller, es gibt wirklich weniger Verspätung, dann kann man nach und nach dieses Vertrauensverhältnis auch wieder aufbauen.
Finde ich einen wirklich wertvollen Hinweis. So sind die Generalsanierungen auch ein bisschen gedacht, ehrlich gesagt. Die haben verschiedene Aspekte, warum wir uns dafür entschieden, das so zu machen. Also erstens, falls die pure Notwendigkeit ist, ist das eine. Das zweite, wir wollen dann ja alles neu machen, übrigens auch die Bahnhöfe, ne? Weil das ist ja das Erste, was die Kundin oder der Kunde sieht. Wenn ich ihm sage, ich habe 13 Weichen repariert und jetzt fahren wir der Pünktlich, sagt er, herzlichen Dank, dass du da, das erwarte ich irgendwie selbstverständlich. Das ist wie wenn sie, weiß ich nicht, wenn du ein Auto hast, ne? Ich habe auch noch eins, ja, benutze es selten, aber hab das und es bringst zur Inspektion. Dann kostet das wahnsinnig viel Geld dafür, dass es noch bremst und immer noch lenkt und irgendwie alles in Ordnung ist. Deswegen putzen die das, die guten Werkstätten, von innen und von außen immer blitzeblank. Mhm. Damit man das Gefühl hat, ist wie neu.
Ja, ich was getan.
Kostet 1000 Euro oder keine Ahnung was, ist wie neu. Und das ist das gleiche Gefühl müssen wir beim Kunden. Genau das Gefühl. Ne? Und sagen, wenn du dann zwischen Mannheim und Frankfurt fährst, dann ist das wie neu. Auch die Stationen, die sind wie neu.
Also alles.
Alles. Alles neu, wirklich wie neu, damit man genau das erlebt, was du gerade eben beschrieben hast, ist wirklich anders, ist wirklich besser. So, das ist das eine. Mhm. Und das zweite ist, wir sind ein politisches Unternehmen und der Minister kann sich schwer hinstellen und als politischen Erfolg verkaufen, dass er im Gegensatz zu seinem Vorgängerminister 1000 Weichen mehr hat reparieren lassen. Ne? Das kann man nicht zeigen. Mhm. Dass eine Strecke neu ist, also Mannheim-Frankfurt neu, da kann man hier ein Band durchschneiden und sagen, habe ich gemacht, ist mein Erfolg. So, und deswegen haben wir versucht, ein Konzept zu bauen, das für eine Politik, die ja an kurzfristigen Wahlerfolgen interessiert ist, dass die einen Vorteil sieht, wenn sie diese Generalsanierung macht und eben nicht, egal, wenn die Wahl eine andere Partei sozusagen in die Regierung gebracht hat, aufhört, sondern weitermacht, weil es auch für jeden Politiker, für jeden verantwortlichen Verkehrsminister ein vorzeigbarer Erfolg ist. Und deswegen ist es mir so wahnsinnig wichtig, das sage ich jetzt noch, auch wenn es zu lang ist, dass wir einmal jetzt in 2024 zwischen Mannheim und Frankfurt zeigen können, dass es geht und dass es besser wird, dass alle anderen sagen, will ich bei mir auch haben.
Na? Sozusagen als Showcase,
ja.
Neudeutsch.
Ja, genau.
Aber sorry, ja. Kundin Ariana und Kundin Ayo hätten da eine Bitte,
ja.
dass ihr euch an die selbstgesteckten Zeitpläne haltet. Ich kann mich erinnern, das größte Glücksgefühl mit diesem Staatswesen war, als die AWUS hier Autobahn, gut, Konkurrenz, aber läuft eine Bahnstrecke neben lang, die waren ein paar Wochen vor dem eigentlichen Termin, waren die fertig. Also normalerweise erwartet man ja immer mindestens ein halbes Jahr Verspätung und die waren vorher fertig. Da war auch noch so ein Bonussystem dabei, egal. Schafft ihr das auch?
Müssen wir schaffen. Also in der Regel schaffen wir das. Wir haben jetzt ja fast ein halbes Jahr die Schnellfahrstrecke zwischen Kassel und Fulda gemacht. Die wird auf den Tag, die ist eigentlich fertig, sind wir auch 3 Wochen zu früh. Hm. Machen wir aber nicht auf, weil das im Fahrplan nicht kommuniziert ist. Ne? Man denkt ja immer, ja, ist ja anders als bei der Straße.
Klar.
Ist im Fahrplan nicht kommuniziert. So, das ist bei uns komplizierter als bei der Straße. Wenn die fertig machen, sie auf, können sie wieder fahren. Bei uns ist es für den Kunden oft blöd, mach auf, dann muss ich den ganzen, ich muss ja dann den ganzen Fernverkehrsfahrplan für die ganze Republik wieder neu machen. Das macht sich ja auch keiner klar, ne? Weil alles mit allem zusammenhängt. Ja. So. Aber sind wir früher fertig und wir müssen, also Mannheim, Frankfurt, das ist, die ganze Firma brennt dafür und das haben auch der Politik versprochen, uns wechselweise, das muss, wir fangen am Tag nach dem Endspiel um die Fußball-Europameisterschaft an.
Das habt ihr alles mitberechnet.
Na klar. Einen Tag später fangen wir an. Wir müssen vor Weihnachten fertig sein. Also vor Weihnachten, das ist ein ganz klares 5-5-Monatszeit, da haben wir uns alles genau überlegt. Und da muss das fertig sein. Und da müssen wir 1,3 Milliarden Euro unter die Erde bringen. Das ist wirklich ein...
Ja, ist ein Brett.
Brett.
Mal gucken, ob wir auch 1,3 Milliarden auf unserem Ausflug nach Stuttgart 21 in Champagner umsetzen. Also die Bahn kann auch zu früh. Das war Teil 2 unseres DB-Podcast-Spezials unterwegs in die Zukunft. Ganz herzlichen Dank an Bahninfrastrukturvorstand Berthold Huber und meine geschätzte Kollegin Ariana Barbori, die unentwegt Bahn fährt, egal wie groß die Umleitungen sind.
Ausgesprochen gerne.
Und
ihr
tschüss.
Werdet mich nicht los.